sind wieder hier, die beim Imperator. Nichts Neues, Crew und jede Menge Bier. Wir gehen immer unseren Weg, zu jeder Zeit bereit. Zusammen wie eine Mauer versüßen wir deine Zeit. Keiner steht alleine, wir sind für dich da. Mit Lore und News bei Tag und Nacht, einfach wunderbar.
Und hallihallo nach diesem wunderschönen Intro. Ihr wisst, woher der Wind weht. Wir sind wieder da. Wir stehen hinter euch wie eine Mauer.
Immer noch hier.
Alles für die Fans, alles für die Firma.
Moin. Mal niemals weg. Moin, moin. Wie man da oben so sagt.
Ja, ja.
Und schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen dort zu Hause an den Vox-Empfängern.
Ganz genau. Und egal, woher du kommst, wir sind eine Familie.
Ist so. Ist so. Wir sind mehr als nur ein Podcast. Das ist eine Bewegung.
Das ist eine Bewegung, das ist eine Lebenseinstellung. Ja, wie ihr hört, Dennis und Andy, wirklich die Creme de la Creme des Beim Imperator Nichts Neues Teams, heute wieder für euch am Start.
Man nennt uns auch Dandy.
Dandy.
Oder Ennis.
Ennis oder Dandy. Dandy finde ich eigentlich besser. Ja, wir sind wieder hier zur Wochenshow KW18. Dennis hat euch ein bisschen Olden Demon mitgebracht und wenn da noch Zeit ist, werde ich euch ein bisschen was über diese geilen 7 Astartes Kurzgeschichten von der Black Library erzählen, die ja vor 2 Wochen released wurden, die ich auch wirklich im Schnelldurchgang gelesen habe. Werde ich für euch ein bisschen zusammenfassen und vor allem ein Ranking machen. Es wird massiv gespoilert. Aber vorher wollte ich einmal ein kleines Update zu unserem BMK2-Event am 16. und 17. August 2024 liefern. Ja, es hat nicht lange gedauert und die Loyalistenplätze waren ausgebucht, die 6 Plätze. Und das hat dann auch nicht lange gedauert, dann waren auch die Sezessionistenplätze weg. Deswegen werden wir jetzt noch ein paar Slots aufmachen. Davon sind allerdings auch schon wieder die ersten 3 weg sozusagen. Es sind noch 3 Slots offen sozusagen. Warte mal. 2 auf Seiten der Loyalisten und 1 auf Seiten der Sezessionisten. Stand 29.04. Und wir werden zusätzlich zu den eigentlich geplanten Missionen, was ich erzählt habe, erstmal One-on-One-Games, dann Two-on-Two-Games und dann Three-on-Three-Games, werden wir immer One-on-One-Games in jeder Runde machen, die als Boarding-Missionen auf das Battlefleet Gothic-Match Einfluss nehmen, was nebenbei läuft. Also wir werden euch damit verwursten und haben für euch deswegen nochmal 2 Loyalistenplätze und 1 Sezessionistenplatz zu vergeben. Also ran an die Maltische und dann vor allen Dingen ran an die Tasten und schickt uns eine Mail an beimimperator@gmx.de. Ich versuche die auch immer schnellstmöglich zu beantworten. Und wenn dann diese Plätze voll sind, dann schicke ich eine Mail raus mit allen Informationen zum Event nochmal für die Teilnehmer. Ihr könnt aber, wie gesagt, auch als Gäste kommen und da ist auch der Andrang jetzt schon groß. Also wir wissen schon, dass besonders der Freitag, wo wir unsere Live-Aufzeichnung machen, wahrscheinlich sehr gut besucht wird. Jetzt wurde auch schon nach Teilnehmergebühr gefragt für die Turnierteilnehmer. Ihr kennt
die sehr hoch, habe ich mir sagen lassen.
Die Teilnehmergebühr, schlappe 690 Euro. Dafür aber auch ein ganzer Tag Spaß, ne? Also das muss man sagen.
Ja. Und hey, und das kann, also Spaß kann einem keiner mehr nehmen. Ne? 690 Euro verdient man ja andauernd.
Ja. Und für einen schlappen Aufpreis von 69,99 gibt es dann auch noch ein Foto mit einem vom Team. Also da kann man wirklich gar nichts sagen, finde ich. Das ist,
Unterschrift kostet extra.
Ja, genau. Kommt bei Steady vorbei, bei Patreon, dann machen wir auch noch eine Sonderfolge mit super Content übers Event, aber auch nur, wenn ihr richtig ablöhnt. Nein, Spaß beiseite, das ist natürlich alles komplett kostenfrei. Und wenn ihr euer Gewissen dann ein bisschen beruhigen wollt, dann werden wir da eine Spardose aufstellen, wo wir dann Geld fürs Flop spenden, weil das ist ein ganz fantastisches Veranstaltungszentrum und die freuen sich bestimmt, wenn ihr da ein bisschen was werft. Ne? Ihr kennt uns, wir sind quasi wie ein fünfgeteilter Jesus und so benehmen wir uns auch.
Nicht geteilt, multipliziert. Wir sind einfach.
Multipliziert, ja. Geklont. Wir sind Klon-Jesus. Total gut.
Ja.
Ne? War auch ein stabiler Typ.
Lange Haare. Da gab es auch diese Beatles-Platte mit Bigger Than Jesus.
Ne? Absolut, absolut. Große Jesus-Fans hier. Ja, wie gesagt, das waren ein paar Updates zu unserem Event, was im August stattfindet. Wir freuen uns mega auf euch und selbst wenn alle Plätze weg sind, ey, kommt einfach vorbei und bringt zur Not auch euer Killteam mit, wenn ihr es echt nicht mehr auf die Liste geschafft habt. Es wird sich bestimmt eine Ecke finden, wo irgendwer mit euch spielt. Und sonst gibt es auf jeden Fall auch viel zu gucken. Hab heute ja gerade die das Update bekommen von Lönneberger, dass er diesen Triumphbogen mit der Tyrant's Claw fertig hat. Der ist auch schon gepackt und wird morgen verschickt an mich. Und dann werde ich auch endlich das letzte Sechstel der Palastplatte abschließen, weil das Ding wird sich komplett um diesen Triumphbogen drehen. Das habe ich jetzt so ein bisschen aufgeschoben, bis ich das Ding hier stehen habe, damit ich es da wirklich vernünftig mit einbauen kann. Und ja, da freue ich mich mega drauf. Checkt aus die Insta-Seite von Lönneberger oder unseren Discord, da kann man das Ding auch bewundern. Fantastisch, also war wirklich richtig baff und bin immer wieder begeistert, was für tolle und fleißige Zuhörer wir auch haben. Mhm. Lönneberger ja auch Teil des Gaming-Teams, die auch schon wieder in einer neuen Folge tüfteln, wie ich das immer so mit einem Auge mitlese.
Oldschool, ne? Dieses Mal. Oh, war das ein Spoiler? Ich weiß es gar nicht. Aber egal, kann man sich drauf freuen. Das sagen?
Egal.
Ja, klar, wir sind doch die Podcast-Jesu-Usse.
Ja, Jesi? Die Super-Ilu.
Ja.
Die Podcast-Super-Ilu. Ja, aber wie gesagt, wir sind in der Wochenshow und das sollte jetzt nur so eine Randnotiz sein. Eigentlich soll sich's heute um Oldschool, wie du schon gesagt hast, es dreht sich auch bei uns heute um Oldschool und zwar um den Olden Demon. Und jetzt erzähl doch mal, was das ist.
Ja, die Leute fragen sich jetzt bestimmt, Golden Demon, habe ich ja schon mal gehört. Nein, 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 ihr habt richtig gehört, es heißt Olden Demon.
Wir haben keinen Sprachfehler.
Und zwar, genau, es ist kein glottaler Stopp, es ist kein nicht gesprochenes G, es ist wirklich Olden Demon. Und zwar ist es ein Bemalwettbewerb, initiiert von dem Instagram-Menschen David Chilvers, auch bekannt dort als Chilvers Industries. Und zwar geht es darum, dass eine Miniatur bemalt wird, Fantasy oder Science Fiction, die da sein muss, die muss von Games Workshop sein, älter als von 2000 und aus Metall. Oder zumindest muss es eine relevante Plastikfigur sein. Ne? Also einfach nur mit einem Gretchen aus der zweiten Edition Grundbox 40.000 reicht nicht. Ne? Also das muss dann schon ein Klopper sein, mit dem man da aufläuft. Und ja, es ist ein sehr, sehr schönes Community-Projekt. Gesponsert wird das Ganze, jetzt mal eben unbezahlte Werbung, von, wie heißen sie? Artis Opus, die stellen die Preise. Das werden jeweils Pinselsets sein. Und wer schon mal mit Artis Opus Pinseln gemalt hat, der weiß, da kommt dann was Schönes ins Haus. Und Ziel ist es halt, Oldschool-Miniaturen Oldschool zu bemalen. Ne? Also man kann im Prinzip malen, wie man will, aber gewünscht ist halt, also Pflicht ist halt, dass man die Base-Gestaltung im Stil des alten Heavy Metal macht. Ne? Also schön mit Goblin Green und Sand obendrauf, der in Goblin Green grundiert und dann mit Gelb trocken gebürstet wird. Und der Rest der Figur ist im Prinzip, kann man bemalen, wie man möchte, kann auch noch umgesculptet oder gekitbashed werden, aber es ist schon gewünscht, sage ich jetzt mal, dass man in einem hohen Standard eine Figur im alten Stil bemalt. Also wer sich da mal die Sachen angucken möchte, findet man alles bei Chilvers Industries auf Instagram, die ganzen Sieger und es gibt wie beim Golden Demon Sieger und Commanded Entries. Die sind alle also unfassbar schöne, sehr schön bemalte Miniaturen. Auf einem ultra hohen Standard zum Teil. Da sind auch Leute bei, die haben ihre Figur dafür dann fertig gemalt und sind dann damit dann direkt weiter zum Golden Demon gegangen. Ich werde dieses Jahr mal mitmachen, einfach um mich selber zu pushen. Also wenn ich mir die anderen Sachen da angucke, ich erwarte nicht, dass ich da irgendwas gewinne. Diesen Contest gibt es seit 2019. Und es ist einfach ein sehr schöner Trip zurück in meine Frühzeit des Warhammer-Hobbys. Machst du auch mit?
Nee, ich habe da überhaupt keine Kapazitäten für. Also ich finde sowas immer mega interessant, aber ich muss tatsächlich momentan sagen, wenn ich an meine Hobbyprojekte denke, kriege ich quasi Stresspusteln. Und ich habe gar keinen Sinn dafür, gerade irgendwas Neues anzufangen. Und dementsprechend, ich bin auch heute hier am Aufnahmetisch bei der Wochenshow völlig untypisch für mich, ohne Mahlzeug, sondern trinke einfach nur einen leckeren Kaffee und lass den Abend einfach mal Abend sein.
Ist auch mal gut.
Ja, also ich muss echt sagen, ich habe mich da in vielem übernommen.
kenn ich gut. That's life. Ne, so ist das, wenn man abgefahrener ADHS-Hobby-Heini ist und schlecht zu Sachen Nein sagen kann.
Ist ja bei dir auch so, du meterst ja auch echt was weg, aber trotzdem, ey, wie der Kopf ist immer 3 Schritte weiter als die Hand, so, ne?
Ja.
Das ist schon anstrengend. Ja.
Ich kompensiere das dann dadurch, dass ich halt, wenn ich so Besessenheitsphasen habe, wo ich dann unbedingt was durchpowern muss, einfach nicht schlafe. So, und das muss ich dann halt auch nicht, ne? Das kommt dann halt irgendwie eine Woche drauf, wo ich dann einfach irgendwie nur durchschlafen möchte. Aber naja.
Schon hart.
So ist es. Ja. Nee, ich mach mit, zum einen, weil ich mir da alte, also so Heavy-Metal-Maltechniken einfach ein bisschen weiter drauf schaffen möchte. Ne? Glazing ist da eine sehr wichtige Kiste, was ich immer so ein bisschen, also Wet Blending war so mein Hobby-Mal-Projekt-Skill, den ich über die letzten Jahre mir so ein bisschen aneignen wollte. Und jetzt ist es Glazing, das ist da quasi das A und O. Und auch ein bisschen stippeln. Und ja, das Einzige, was mich gerade enorm frustriert, ist, die Figur, die ich eigentlich bemalen wollte, ist einfach nicht auffindbar. Ich bin da gerade, ich habe alles auf den Kopf gestellt, ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich wollte den schönen alten Astrakoth von den Chaoszwergen bemalen.
Ah, geil.
Und naja, jetzt habe ich eine Top 3 mir rausgesucht, die ich vielleicht bemalen möchte. Oder wo ich dann einen von bemalen werde. Ich kann mich aber noch nicht so ganz entscheiden. Vielleicht machen wir das einfach hier per Abstimmung über die Slideshow.
Ja, mach doch. Das ist eine gute Sache. Kann man auch einfach in der Insta-Story einfach einen Poll erstellen.
Ja, genau.
Und dann kannst du da einfach mal was vorbereiten für den Mittwoch jetzt.
Ja, sehr gerne.
Das machen
wir. Es werden alte GW-Miniaturen.
Richtig alte Kiste.
Geil. Ja. Ich freue mich. Also lohnt sich auf jeden Fall, sich die Sachen mal anzugucken. Vor allen Dingen, also die ersten Plätze der letzten Jahre, das ist der absolute Irrsinn, wie krass die Sachen sind. Ne? Also einmal so ein Asurians Jäger im Stil von Codex Eldar Artwork, also und einmal der alte Wardancer aus der Warhammer Quest Box. Also selten so krasse Sachen gesehen. Also wenn man mal genau hinguckt, wie viele funky Details drin sind, mit Haarfarbe, die sich in der Klinge der Schwerter spiegelt und irre.
Ja, ist schon crazy, was die Szene so. Ich bin das erste Mal da so richtig eingetaucht, als diese Second Edition Marine Competition war.
Ja.
Und da habe ich viele von diesen Accounts, die da auch mitmachen, gesehen. Und das ist wirklich
ja.
Wahnsinn. Also, ich fand es richtig gut.
Ja. Also, ich weiß nicht, ob ich das gerade gesagt hatte schon oder im Gespräch mit dir vorhin, ne, aber hier letztes Jahr, Darren Latham hat auch mitgemacht und er hat nur Platz 5 geschafft.
Ja,
also
das hast du mir eben schon vorhin in Sendung erzählt.
Wer Darren Latham kennt und seine Arbeit, das ist schon sehr, sehr krass. Ne? Also, der hat einen Skorpionkrieger bemalt, im absolut 100%, wie das früher gewesen wäre. Und also wahnsinnig gut auch, aber da sind die anderen Plätze noch mal eine Ecke Schippchen oben drauf.
Ja, da kann halt nix, ne?
Ja, nix. Ja, Darren Wehr?
Ja, genau. Ja, aber also die hier, Shivers Industries, seine Insta-Seite ist auch einfach fantastisch. Ne? Auch für Butt-Up-Fans,
ja.
Der bemalt auch gerne mal so ein Minotaur im Ronald McDonald 87er Farbschema oder 88er Farbschema, auch richtig, richtig schick. Ja, kann man auf jeden Fall, die Seite ist auf jeden Fall super geil, um auch einfach alte Sachen zu sehen, alte Bücher, alte Figuren.
Cool. Ja, der macht auch viel so, also der hat auch einen YouTube-Kanal, der ist sehr lustig, muss man sagen. Also den kann man sich auch echt gut anhören, der erzählt gut. Und ja, der macht halt viel, wer die alten White Dwarfs kennt und die Battle Reports, der macht das optisch halt, werden da so Sachen aufbereitet mit diesen kleinen Ikonen, ne, wie man die noch kennt. Diese Kreise mit so einem kleinen Hörnerhelm für so Goth-Orks und sowas, ne? Und mit so Sachen. Alles sehr schön nostalgisch, sehr oldschool. Ja. Kann man sich echt mal geben. Schöne Sache.
Voll schön.
Und du warst fleißig mit Lesen.
Ja, ich habe mir, das hatte ich ja vor 2 Wochen schon angekündigt, dieses Abo geholt für die Astartes-Kurzgeschichten. Da hatte die Black Library ja so eine Aktion. Wir bringen 7 Tage lang 7 Kurzgeschichten raus, also jeden Tag eine Kurzgeschichte über einen Astartes-Orden, wirklich auch die Astartes-Kurzgeschichten dann mit dem Cover von dem jeweiligen Orden, sehr stilisiert, immer nur mit so ein bisschen Einschusslöchern und Battle Damage und so, also gefiel mir sehr gut. Und da hatte ich ja angekündigt, dass ich da nochmal drüber reden wollte. Und ich habe mir dieses Abo geholt, habe also jeden Tag ein Buch bekommen. Das war von der Ausführung her, also ich fühle mich da sehr zu Hause im Black Library Online Shop, weil das sich anfühlt wie so ein sehr altes Internet. Du kannst nur mit Kreditkarte bezahlen. Das finde ich immer gut. Also möglichst umständlich, das Ganze ist man ja gar nicht mehr gewohnt. Und dann war es nicht etwa so, dass ich irgendwie jeden Tag eine Mail mit einem Download-Link bekomme für das neue Buch. Nein, nein. Du musst auf die Black Library-Seite gehen und dir dann ein WinRAR-Archiv runterladen, in dem sie jeden Tag eine neue Geschichte hinzugefügt haben, aber du lädst dir die alten Geschichten immer wieder mit runter.
Wahnsinn.
Richtig, richtig klasse. Also mich schockt das nicht so, weil ich das irgendwie cool finde. Irgendwie ist das auch so ein Oldschool-Spleen von mir. Hat mir richtig gut gefallen eigentlich. Und ja, aber ich glaube, das ist sowas von nicht mehr zeitgemäß. Alleine, dass man dann nur mit Kreditkarte zahlen kann, finde ich so herb, ey. Ist vor allen Dingen für, sag ich mal, Kunden aus Deutschland, wo besonders ja jüngere Menschen in der Regel eigentlich keine Kreditkarte haben.
Ich habe keine Kreditkarte.
Ja, Geringverdiener.
Ja.
Nee, ich habe tatsächlich auch nur eine Kreditkarte und bin da so läppsch im Umgang, weil ich so oft in Amerika war und du da ja wirklich eine brauchst. Ja. Und ja, ich finde das auf jeden Fall immer noch erstaunlich, dass der Black Library Shop immer noch so Stand 2007 ist oder so. Wahnsinn. Großartig. Ganz tolle Internetseite. Macht mir viel Freude. Das hat mich auf jeden Fall schon mal eingestimmt auf so eine Oldschool-Arie mit wirklich so, ja, Astartes-Orden der B-Riege.
Gibt's da noch auf der Homepage, sind da auch so noch so Flash-Animationen hier und da von
das ist ja richtig, richtig geil, wenn dann immer das nicht so angezeigt wird, weil du nicht die aktuelle Version des Flash-Players hast. Nee, aber auf jeden Fall habe ich diese 7 Geschichten bekommen und eigentlich auch immer direkt am Release-Tag gelesen, weil ich ja immer mit der Bahn zur Schule fahre und da habe ich viel Zeit. So eine Geschichte liest sich auch so in 45 Minuten. Das war immer.
Wie viele Seiten haben die so?
Kann ich nicht so sagen, weil das so E-Book-Exclusives waren und da wird dir gar keine Seitenzahl angezeigt, sondern jetzt wird mir gerade gar nichts mehr angezeigt, das ist natürlich auch cool. Jetzt wird mir gar nichts mehr angezeigt, ich habe das irgendwie ausgestellt, aber dir wird irgendwie immer so ein, ja, keine Ahnung, dir wird auf jeden Fall keine Seitenzahl angezeigt, eher so eine Zeichenzahl oder sowas, ich weiß nicht, aber du liest die auf jeden Fall in 45 Minuten durch.
Das war eigentlich ganz kurze Frage mal eben. Du machst das ja viel, diese Dinger lesen. Ne? Ich finde ja immer Lesen auf so Mobile Devices ist für mich eine Zumutung. Worauf liest du da und was ist da für dich deiner Meinung nach so das, wo du sagen würdest, ja Leute, das ist mal eine klare Empfehlung für Leute, die auch gern schöne Warhammer-Romane.
Ich muss sagen, ich habe mal in der Black Week mir ein Kindle bei Amazon gekauft. Und bin da eigentlich total zufrieden mit. Ich glaube aber, die ganzen E-Book-Reader nehmen sich alle nichts. Also es ist total angenehmes Lesen auf diesem Bildschirm. Das ist nicht wie ein Handybildschirm. Ich finde immer so diese Werbung, dieses überspitzt, es sieht aus wie Papier. Nee, es sieht halt nicht aus wie Papier. Aber es ist halt angenehmes Lesen, ne? Also du kannst da lange raufgucken, ohne dass du irgendwie Schwindelerscheinung bekommst. Also ich kann Kindle total empfehlen, aber ich glaube, jeder andere E-Book-Reader ist genauso gut. Da beim Kindle ist natürlich das Coole, dass er direkt mit Amazon synchronisiert ist und die Sachen, die die Black Library auf Amazon rausbringt, kannst du dir direkt über dein Kindle kaufen, wenn du im WLAN bist.
Ah.
Aber da kommt nicht alles raus. Was du bei der Black Library nur kaufst, musst du halt runterladen, dann die Mobi-Datei übertragen auf dein Kindle mit Kabel. Aber ich sag mal, wer wie wir das Internet von der Pike auf kennengelernt hat, ist solche Dinge gewohnt. Daher empfinde ich das nicht als großartig umständlich, das so zu machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der alles nur on demand gewohnt ist, davon so ein bisschen genervt ist. Aber für mich funktioniert das total gut. Ich finde das total angenehm, darauf zu lesen. Und ich lese ja wirklich viel und finde es halt vor allen Dingen gut, nicht immer so ein Taschenbuch mit dir rumzuschleppen.
Ja.
Na?
Ja, ich habe im Moment immer, ich lese gerade eine Manga-Serie, da habe ich eigentlich immer ein Band voll in der Tasche. Ja, und dementsprechend sehen die Dinger halt auch aus, ne?
Naja, klar. Ja, und bei gewissen Mangas musst du halt auch gucken, ob du die in der Bahn rausholen willst. Ne?
Ach so, ja, das ist schon okay. Das ist schon okay. Die jungen Leute heutzutage, die sind ja einiges gewöhnt.
Ja, aber auf jeden Fall, ich habe die 7 Geschichten relativ schnell gelesen und ich war mega begeistert. Also ich fand, die waren eigentlich von okay lesbar bis sehr gut, war eigentlich alles dabei. Ich habe dann so ein kleines Ranking mal erstellt.
Da bin ich gespannt.
Es wird jetzt ein bisschen gespoilert. Ich versuche das Ende nicht immer direkt zu verraten, aber ich werde einige Dinge spoilern und wer da keinen Bock drauf hat, sollte jetzt ausmachen und sich die Geschichten dann anhören. Also ich werde die Geschichte mal ankündigen, weiß man, worum es geht, weiß man, welcher Platz das ist und dann pausiert man sonst kurz oder macht den Ton aus und dann gehe ich mit der nächsten Geschichte weiter. Ich versuche das auch hier in die Kapitelmarken einzufügen, wann ich mit welcher Geschichte anfange. Also man kann auch einfach weiter skippen, wenn ein der Inhalt jetzt nicht verraten werden will. Ich werde jetzt nicht die krassen Details verraten, aber man wird schon wissen, worum es geht und gegen wen gekämpft wird und so. Also, 7 Geschichten, 7 Plätze. Ich fange an mit Platz 7. Den hat von mir The Vengeful Dead von Mike Vincent bekommen. Das ist die Geschichte, in der Red Talons gegen Nightlords kämpfen. Ich finde,
Red Talons nur auf Platz 7, das schmerzt mich.
Ja, ich habe eigentlich mich auch echt gefreut, weil ich über die gar nicht so viel weiß. Aber für mich hat die Geschichte, das war auch die letzte, glaube ich, die rauskam, bin ich der Meinung. Und ich fand die eigentlich relativ schwach. Vielleicht lag das auch daran, dass es die letzte Geschichte war. Aber für mich hat das für den Orden nicht viel Flavor gegeben. Und bei einer Geschichte, bei einer Kurzgeschichte, die sich um den Astartes-Orden dreht und wo auf dem Cover das Red Talons Ordenssymbol ist und da steht A Red Talons Short Story, erwarte ich schon, dass das so ein bisschen auch, sag ich mal, gut einfängt, worum es bei dem Orden geht.
Ja.
Ja, ich bin riesen Nightlords-Fans, aber die Nightlords waren wieder nur so Antagonisten und ja, die Red Talons, ja, ob ich die Geschichte jetzt gelesen habe oder nicht, ich fand die nicht so dolle geschrieben, aber sie war trotzdem okay, ne? Also das ist halt an Kurzgeschichten, wo, wie ich auch schon öfter meinte, warum er 40.000 glänzt, finde ich meistens in kurzen, knackigen Geschichten mehr als in so 500-Seiten-Romanen, wo es dann auch schnell langweilig wird und wo man dann immer denkt, oh, der Anfang und das Ende waren richtig geil, aber die 400 Seiten dazwischen, die hätte man sich sparen können. Das ist halt, finde ich immer schade. Aber die Geschichte war okay, kann man gut weglesen. Ich glaube, für Fans von Red Talons ist das auf jeden Fall was. Ich konnte jetzt mit dem Buch nicht, also mit der kurzen Geschichte nicht so viel anfangen und habe die dann am Ende, das war auch die einzige Geschichte, wo ich dann gedacht habe, boah, das ziehst du jetzt durch, so, ne? Da habe ich echt so, vielleicht war ich aber auch einfach so ein bisschen, weil ich das Ganze, ich glaube, ich habe diese 7 Geschichten wirklich innerhalb von 8 Tagen gelesen und vielleicht war ich da auch schon so ein bisschen abgenutzt. Aber tatsächlich ist das bei mir der 7. Platz, die fand ich am schwächsten. Weil auch die Nightlords wirkten auch wieder nur so, wir brauchen jetzt einen Bösewicht, komm, lass die Nightlords nehmen, die fügen wir mal ein.
So generische Schnurrbart-Zwirbler.
Ja, genau, aber so Skeletor-Lachen und so. Fand ich nicht so gut. Ja, so viel soll es dazu auch gewesen sein. Kann ich nicht viel drüber sagen. Ich fand sie halt einfach nicht so dolle geschrieben und es gab wenig Flavor für die Red Talons. Ja, auf Platz 6 habe ich Death's Toll von John Flindell. Das sind Iron Lords gegen Tau. Tatsächlich ein ähnliches Problem. Die Geschichte ranke ich nur ein bisschen besser, weil ich tatsächlich ich finde es immer cool, wenn die Tau auftauchen und da greifen die Iron Lords auf so einer Welt an, die von Tau schon komplett übernommen ist. Und da gibt's coole Elemente, ne? So Propagandadrohnen, die halt dann die Red Talons, die Iron Lords marschieren da durch und infiltrieren sozusagen diese imperiale Stadt, die von Tau quasi schon übernommen ist, wo auch schon alles umgebaut ist, wo alles nur noch in Tau-Schrift steht und sowas und marschieren da durch und erschießen halt nicht direkt die Arbeiter, weil es ist ja Munitionsverschwendung. Und während die Iron Lords da quasi durch diese Arbeiterviertel gehen und überall wird halt gearbeitet und so, und das sind überall Fabriken, sind da halt so Propagandadrohnen, die dann immer so, Arbeiter, seid beruhigt, macht euch keine Sorgen über den imperialen Aggressor, die Feuerkaste hat alles im Griff, arbeitet schön weiter, also richtig geil, fand ich sehr spaßig und gibt den Tau vor allen Dingen sehr viel Flavor. Also das ist, finde ich, eine Kurzgeschichte, die vor allen Dingen für Tau-Fans super interessant ist. Das fand ich halt richtig cool, aber für die Iron Lords, im Prinzip bin ich nicht schlauer über dieses Chapter. So, das sind Chapter, über die ich eigentlich fast gar nichts weiß, wo ich immer dachte, das wäre so ein primares Chapter, aber die gab es tatsächlich schon vorher. Aber über ich im Prinzip, also nicht mal so dieses finstere Ding von den Iron Hands sozusagen, wird da übernommen, sondern es ist einfach, ja, für mich sind das Ultramarines mit mehr Bioniken. Also mehr hat die Geschichte mir über die jetzt nicht erklärt. Aber ich fand die Tau sehr cool. Also das hat die ganzen vom letzten Platz bewahrt, glaube ich.
Was wichtig ist, ist, wird die Frage beantwortet, wie groß ist ein Tau?
Es ist noch nicht so richtig geklärt. Also ich stehe noch so ein bisschen im Wald, was das angeht. Aber hoffentlich wird das irgendwann mal geklärt. Sie haben keine Schnitte gegen die Iron Lords. Das ist mir nach der Geschichte klar geworden. Aber
gut, wenigstens das.
Ja, also es ist schon so, dass die Iron Lords auch sehr kompromisslos sind dann am Ende und sowas. Und das ist schon cool und auch wie die Geschichte endet. Ich will nicht zu viel verraten, aber das ist schon ziemlich herb. Das fand ich eigentlich ziemlich gut. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wäre vielleicht doch ein Platz weiter vorne angesagt. Aber jetzt habe ich mich so entschieden. Das Ende war schon ziemlich cool, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke. Aber ja, über die Iron Lords hat man nicht wirklich viel erfahren, nur dass sie ziemlich knallhart sind und am Ende fällen sie eine ziemlich aus humanistischer Sicht sehr unpopuläre Entscheidung.
Sehr Warhammer.
Ja, sehr Warhammer, tatsächlich. Aber ich habe erwartet, dass ich ein bisschen was über die Iron Lords erfahre. Witzigerweise, die ganzen Kurzgeschichten über Orden, über die ich schon echt viel weiß, haben den Orden nochmal richtig viel Flavor gegeben. Aber über die Orden, über die ich kaum Bescheid weiß, die sind ziemlich leer ausgegangen, was ich da ziemlich schade fand.
Wie schade, so gerade, ich meine jetzt, okay, ich bin ja echt Red Talents Fan, aber zu denen gibt es ja auch nicht wirklich was.
Also, nee, genau, das ist doch eigentlich die Gelegenheit, da mal ein bisschen was nachzubuttern. Ja. Aber naja, kommen wir zu der fünften Geschichte, über die wir auch schon gestern, aus Sicht dieser Wochenshow, gestern in der von unserem Manager Sigi korrigierter Folge, ihr hattet nämlich recht, es war nämlich Folge 78 und nicht 79. Haben wir auch schon über diese Geschichte gesprochen. Das ist nämlich Tally of Slaughter von Mark Anthony Fennig. Und da kämpfen nämlich die Executioners gegen die Ushmengar. Und die Ushmengar sind diese super mutierten Galvorbak Astroclaws. Ja, hatte ich in der Folge schon erzählt, die Geschichte ist jetzt nicht so hammergeil geschrieben. Und auch die Story wirkt so ein bisschen beliebig und auch so dieses krampfhaft, wir schlagen jetzt nochmal die Brücke zu Waschtor, hat mir nicht so gut gefallen, aber es gibt natürlich 9 Butter Blore und ja, Executioners und Executioners, verdienter 5. Platz ist okay. Hat sich gut gelesen, aber war jetzt nicht so der Überbringer, aber man geht natürlich, wenn auf dem Cover Executioners sind, geht man natürlich auch mit einer harten Erwartungshaltung an sowas ran. Ne?
Ja.
Ja. Ich fand es eigentlich, also ich finde, sie haben viel Lore reingepackt. Es war halt so dieses, oh, unser Kreuzzug der Sühne ist jetzt vorbei. Irgendwie bei uns, bei unseren Zwillingsmonden, wo unsere krasse Basis ist, da stehen massig Neophyten bereit und wir müssen jetzt aber nochmal hier diese letzten Astroclaws aufspüren und vernichten. Das war schon cool, aber ich fand sie halt nicht so flott geschrieben, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
Kommt denn der Waschtor da irgendwie cool bei weg?
Nee, der ist nur ganz am Ende. Es wird nur einmal kurz gesagt hier, also. Der hat das Ganze quasi beobachtet in seiner Zauberkugel, so ein auf den. Ja. Soll nur am Ende einmal kurz sagen, da ist noch mehr im Busch. Oh. Kommen wir zu Platz 4 und das ist Guns of Enth von R.S. Wild. Das sind Howling Griffins und jetzt Achtung, sie kämpfen gegen Trader Guard, vielleicht auch gegen Fire Angels, oder ist es doch die Alpha Legion?
Oh.
Das ist also ich fand die Geschichte tatsächlich, hat auch wieder richtig viel Badab, Badab-Zitate gebracht, hat richtig viel Bezug auf den Badab-Konflikt genommen. Also die Fire Angels sind auf einer Welt, die auch der gute R.S. Wild schon in einer vorherigen Geschichte erwähnt hat, nämlich auf Enth. Das ist so eine sakrale, krasse Welt der, na, ich hätte fast Enzyklopädie gesagt, aber...
Ekklesiarchie.
und da sind so krasse, riesige Kanonen, das sind die Guns of Enth und die Fire Angels wollen diese, weil die Fire Angels ja so krass gläubig sind und die kooperieren da sehr stark mit so einem nahen Mechanikus-Planeten und die wollen diese Kanonen halt bergen und die Howling Griffins kommen da hin und sagen, wir wollen die zerstören, helfen euch, weil die sind ja in Feindeshand, wir wollen die aber zerstören. Und dann sagen die, nein, das sind voll die heiligen Dingers und so und ihr müsst schwören, dass ihr die sicherstellt und nicht sprengt. Ja, machen wir. Und so, die Howling Griffins greifen dann auf den Planeten an, da sind überall so Trader Guard-Typen und ballern dann mit ihren Droppods runter und ihr, der Droppod von dem Fireteam, was man begleitet, wird sozusagen angeschossen und kommt vom Kurs ab. Und das ist so eine krasse Eiswelt. Und dann kämpfen die sich so ein bisschen fernab von ihrer eigentlichen Landeposition zu diesen Waffen von Enth durch. Und ja, da gibt es dann eine große, große Überraschung. Ich will nicht zu viel verraten, aber ach, scheiß drauf. So, Spoilerwarnung. Es ist so, sie kommen da an und da sind auf einmal Sprengsätze an diesen Bomben montiert und diese, was ist denn hier los? Eigentlich wollten wir die doch bergen im Sinne der Fire Angels. Nicht, dass uns hier einer ein Schnippchen schlägt, die Dinger sprengt und dann denken die Fire Angels nachher, wir waren das. Und dann geht der Tech Marine dahin, will diese Bombe entschärfen und dann wird ihm von hinten aber der Kopf weggeschossen. Sein Ärger aber auch.
Oh.
Und dann wird das ganze Howling Griffins Fireteam quasi von so einem Alpha Legion Sniper auseinandergenommen. Und einer schafft's dann quasi zu dem in sein Versteck zu kommen, um ihn zu stellen. Der wird aber vorher von einer richtig krassen Gift-Lähmungsfalle überwältigt. Und ja, wer könnte dieser Alpha Legion Scharfschütze sein?
Nein.
Ja.
Ist es? Junge.
Er ist es. Und ja, dann wacht dieser Howling Griffins-Typ quasi im Apothekarion von der Alpha Legion auf. Und kriegt gerade mit, wie ihm das Gesicht abgetrennt wird und einem Alpha-Legionär aufgenäht wird.
Oh, wie geil. Alter, ja. Also es ist natürlich ein bisschen peinlich, aber ich sitze hier, ich habe Gänsehaut, ne? Ich finde
es ja, super. Ja, es ist ein richtig, also das fand ich richtig, richtig stark. Die hat auch richtig Spaß gemacht, die Geschichte. Und dass die nur auf Platz 4 ist, liegt tatsächlich daran, dass Platz 1 bis 3 das Ganze noch ein bisschen getoppt haben, muss ich sagen.
Meine Güte!
Ich fand wirklich Guns of Enth richtig, richtig gut und war auch richtig überrascht. Ich hatte bei Howling Griffins an so einen Ultramarine-artigen Uriel Ventress Ballerporno gedacht.
Mhm.
Mit so ein paar geilen Stoßgebeten auf den Lippen da irgendwie die Leute wegschrödern. Aber das hat mich richtig überrascht, vor allen Dingen auch mit der Alpha Legion. Das war so krass, weil die Alpha Legion rennt da in so stumpf silbernen Rüstungen rum. Und ja? dann denken sie erst, das wären Astroclaws.
Boah, wie cool ist, also da muss ich mir dir, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, sich das von einer Roboterstimme vorlesen zu lassen? Ich lese also, ja so ungefähr.
Ich kann dir die gerne mal vorlesen abends. Die ist ja nicht
so. Ja, zum Einschlafen.
Können wir gerne mal machen, nehme ich auf. Nee, aber ziemlich geil, weil dann sehen sie da so im, das ist ja halt so eine Eiswelt und überall ist, verdampft das halt wegen der ganzen Ballerei und dann sehen sie da so silbergerüstete Astartes und denken dann so, scheiße, haben uns die Fire Angels verraten oder sind es vielleicht doch Astroclaws und so als Leser hat man die Alpha Legion überhaupt nicht auf dem Zettel.
Ja.
Und dann ist Exodus da und du denkst so, was? Krass. Das ist schon richtig geil. Ja,
klingt super.
Das war schon richtig, richtig gut. Und ich will auch unbedingt von diesem R.S. Wild diese andere Geschichte lesen, wo der Planet Enth drinne vorkommt. Weil finde ich cool, dass der mit so Kurzgeschichten immer wieder Bezug auf dieselbe Welt nimmt. Ist ja ein bisschen so, wie wir das mit Hyra bei unserem Event machen. Mhm. Man hat da was erschaffen und will das halt immer wieder bringen. So.
Ist ja auch geil, wenn da jemand so quasi seinen eigenen Mikrokosmos nochmal erschafft und dann darin dann halt schalten und walten kann, abseits von dem, was vielleicht hier und da anderswo geschrieben wird. Weil da hat er dann halt seinen Lore, ne?
Wo er, ja, richtig, richtig stark. Kommen wir zu Platz 3. Wir kommen jetzt zum Treppchen. Und da habe ich tatsächlich The Shot That Kills von William Crow. Das sind Raptors vs. Dark Elder. Mhm. Und das ist auch, das ist einfach richtig, richtig schön. Ne? Es sind so ein Raptors-Kill-Team tatsächlich, also so richtige Spezialisten. Und das ist wirklich so für Raptors-Fans, glaube ich, einfach der absolute Hit. Ne? Also die schleichen da durch so eine Ruinenstadt und führen da so Hit-and-Run-Kämpfe gegen Dark Elder, die aber im Prinzip dasselbe machen. Und die Dark Elder, dann wird so der Jäger zum Gejagten und dann splittet sich das Raptors-Team auf. Und der Archon, also von der Raptor ist dann so, eigentlich wollen sie ihn einfach so aus dem Hinterhalt killen, so Dark Elder-Style. Und dann steht der Raptor aber da so auf so einem Platz quasi. Schon wieder, Achtung, Riesenspoiler-Warnung. Und schmeißt so sein Scharfschützengewehr weg, glaube ich, so war das. Und zieht sein Messer und ist dann so, ja, komm her. Und dann ist der Archon von den Dark Elder so in seinem, ich finde mich selbst so richtig geil, Modus und sagt so, ja, komm. Und er bildet so die Leibgarde von ihm, so eine Art Todeskreis. Und dann geht der Archon aus seiner Deckung raus, um sich den Raptor zu stellen und ist dann auch noch so total hochnäsig und so, ja, endlich mal einer von euch, der dem Titel Astartes würdig wird. Und bevor der ausgesprochen hat, schießt ihm ein anderer Raptor vom Berg aus den Kopf weg. Ist halt so richtig Raptors durch und durch und ist halt echt so, dann sagt er wirklich so, dieser Archon ist echt so, ja, und kommt mal erst einer von euch mit Ehre und endlich mal ein Astartes, wie man sich den Wort, dann so boom, Kopf weg, hups, das war mein Kollege und das war eine Falle, so richtig, richtig gut, hat mir auch richtig gut gefallen, weil die halt so knackig war und man da echt am Ende so ein bisschen schmunzeln musste. Das ist halt das, was ich so erwartet habe von dieser ganzen 7 Kurzgeschichten über Astartes Orden, dass man so richtig den absoluten Ordensflavor bekommt in so einer Geschichte. Ne? Ja. Fand ich halt richtig, richtig gut geschrieben und hat sich einfach für Raptors richtig angefühlt. Fand ich richtig stark. Ja, kommen wir zu meinem Platz 2 und das ist tatsächlich kein Butt-Up-Orden. Das ist The Blooded von David McDougall. Das sind Angels Vermilion gegen die Death Guard und das Ding ist die erste Geschichte, die rausgekommen ist und vielleicht hat sie mich deswegen so geflasht, weil ich habe gar nichts erwartet tatsächlich. Ich bin an diese Geschichten rangegangen und dachte so, ja gut, vielleicht wird das auch so ein primares Schrott irgendwie, dass das auch so, wir erwähnen jetzt mal auf 50 Seiten möglichst viele von unseren Produkt-Releases, die da irgendwie in der Kampfzone unterwegs sind, wie man es von dem, was war das damals, der Indomitus-Roman war ganz, ganz furchtbar, was das anging. Und sowas habe ich so ein bisschen, ich war so, bin da echt rangegangen und dachte, ey, scheiß drauf, ich habe da jetzt irgendwie 20 € für bezahlt und wir gucken mal, wie es wird. Aber da hat mich tatsächlich die erste Geschichte, und das war auch ein richtig guter Move, die als erstes von GW zu nehmen oder von der Black Library, weil die einen so richtig darauf vorbereitet hat. Ne? Also Angels Vermilion, Blood Angels Nachfolgeorden, auch so richtige
sind aber auch geil, ne?
Ja, richtige Menschenfreunde. Es fängt halt an wie so eine typische 40k-Geschichte. So Guardsmen führen halt so ihr letztes Gefecht quasi, Schützengräben, alles im Arsch. Und die Death Guard kommt halt und im Prinzip wissen die Guardsmen auch, dass es vorbei ist. So, die schießen halt mit ihren Hochleistungstaschenlampen auf diese Death Guard, die schon von Boltern nicht wirklich zu stoppen sind. Und im Prinzip ist es vorbei. Und sag ich mal, kurz bevor das Ganze komplett an die Death Guard fällt, ballern da halt die Drop-Pods rein quasi. Aber, nee, gar nicht, es sind gar keine Drop-Pods. Die Angels Vermilion springen mit Sprungmodulen von Thunderhawks aus runter. Genau, so war das. Und es sind vor allen Dingen Firstborn Angels Vermilion, das ist auch saugeil. Die ballern da halt rein und dann geht das richtige Schlachtfest los. Und was an diesem, es ist im Prinzip bis dahin so eine Standard 40k-Geschichte, wie man sie auch schon dutzende Male gelesen hat. Wie gesagt, Last Stand und die Space Marines retten den Tag. Aber was dieser Autor richtig geil macht, ist tatsächlich, der kann Farben so geil beschreiben. Also dann schmeißen die Guardsmen so Rauchgranaten und dann ist da so ein greller, orange-gelber Rauch und da marschieren dann diese Death Guard grün gerüsteten Typen durch und der benutzt halt Farben richtig oft als Element und das macht richtig, richtig Laune. Also das, ich kann das nicht so richtig beschreiben, aber das liest sich einfach extrem wie sich so ein Gemälde angucken. Man kann sich das irgendwie, kann ich mir das Ganze in Warhammer Artworks extrem gut vorstellen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das nachfühlen kannst, wie ich das jetzt gerade beschreibe. Aber,
absolut. Ich meine, ich bin ja eh ein sehr visuell denkender Mensch, ne? Also wenn ich da mit meiner Frau drüber spreche oder sowas, ich denke ja in Bildern, ne? Also ich stelle mir alles sofort bildlich vor. Deswegen war ich immer sehr schlecht in Mathe. Ja. Aber da geht das nicht. Aber ansonsten, ne? Und ja, also in meinem Kopf will ich direkt Dinge dazu bauen und umsetzen, ne?
Ja, also ich fand das extrem gut zu lesen und wirklich dieses krasse Farbenspiel, was der da macht, habe ich selten erlebt. Also ich lese ja auch super gern halt im Englischen. Das muss man vielleicht nochmal zusagen, die Geschichten sind dann alle in Englisch. Ich lese super gern englische 40k-Geschichten, weil ich finde irgendwie dieser ganze, ich benutze schon wieder das Wort Flavor, aber ich finde so dieser ganze 40k-Flavor kommt im Englischen nochmal besser rüber. Ich weiß nicht, warum ich das so sehe, aber vielleicht liegt es an den Eigennamen. Irgendwie kann ich es mir im Englischen besser vorstellen. Ich lese dann auch und habe eher so eine britisch akzentuierte Stimme im Kopf.
Ist aber auch so, manche Sachen kommen da einfach besser rüber, ne? Wenn ich, ich muss jedes Mal kichern, wenn ich halt irgendwie Eisenhorn irgendwie von seiner Rosette reden höre. Und ich habe heute noch was über, was war denn das? Ach ja, ich bereite ja gerade die Exorzists vor und die haben ja auch harte Connections zur Inquisition. Und hatte mir dann von Lutin was dazu zu denen angehört, weil das einfach auch ein sehr, sehr guter YouTuber ist. Wenn da dann über die Inquisitionsrosette gesprochen wird, das kommt halt in Englischen einfach nicht so albern rüber wie im Deutschen dann so. Ne? Ja, ja. Und das habe ich mit vielen Sachen, die da
Eigenbegriffe haben. Ich finde einfach so, die ganze Klangfarbe ist einfach schöner im Englischen. Ja, das war auf jeden Fall richtig gut und das Ende ist halt auch hammerhart, ne? Weil diese imperialen Soldaten denken halt, sie sind gerettet. Und die Angels Vermilion, Achtung, Spoilerwarnung, sind dann halt auch so, ey, ja, voll gut, dass ihr das so gemacht habt und so, töten dann auch noch die Guardsmen, die infiziert sind, zum Leidwesen von dem Sergeant der Guardsmen, der auch so ist, ja, aber wie hättet ihr doch heilen können, du bist doch ein Apothekarius. Und dann sind die Angels Vermilion so, ja, aber ihr habt Glück, wir nehmen euch jetzt mit auf unsere Heimatwelt. Oh, und da werden wir euch zu Ehren ein ganz, ganz großes Festessen veranstalten.
Oh Gott.
Und wer sich ein bisschen mit den Angels Vermilion auskennen, also die sind auch jetzt auf Baal nicht mehr wirklich gern gesehen, weil die halt offen Unschuldige fressen. Also ja, also sehr, sehr gut. Und das Ende ist echt bitter, wie dieser Sergeant halt einsteigt und in dem Thunderhawk angeschnallt wird und dann langsam merkt, ah, irgendwie fühlt sich das nicht so nach Rettung an.
Oh Mann. Wieder sehr, sehr Warhammer-Ende.
Ja, richtig, richtig gut. Und das hat mich auch richtig geflasht. Und dass das die erste Geschichte war, war richtig gut. Ja, wir sind auch schon bei 42 Minuten. Ich muss jetzt mal mit dem ersten Platz ein bisschen Gas geben. Den ersten Platz habe ich tatsächlich, wer hätte es anders gedacht, an die Lamentas vergeben. Und zwar an Tears of Raffaella von Richard Swann. Da ist ein einsamer Lamentas-Scharfschütze auf einem Planeten unterwegs, der also eine ehemalige Paradieswelt, die aber quasi schon komplett von den Tyranniden konsumiert ist. Und da kämpfen halt die Lamentas so ein Gefecht gegen die Tyranniden. Und er ist auf der Suche nach der großen Synapsenkreatur, um die zu erledigen. Und kämpft sich da durch diese Ruinenstadt, die wirklich schon komplett konsumiert wird, so, ne? Und das ist so dramatisch und gut geschrieben und schärft einfach das Profil der Lamentas wirklich so mega gut, also dass ich als Lamentas-Spieler wirklich einfach dankbar bin. Bin ich ja immer dankbar, dass GW den so wenig Liebe gibt, weil ich dann immer so denke, ja gut, dann habe ich den guten Lore, den ich habe und die können nichts verkacken. Ne? Mhm. Für mich wäre nichts schlimmer, als wenn die jetzt irgendwie so eine richtig schlechte Primaris-Lamentas-Reihe rausbringen, wo ich dann so denke, so, hättet ihr es einfach mal bei dem belassen, was wir haben. Und deswegen war ich immer so ein bisschen, oh ja gut, eine Kurzgeschichte, so schlimm kann es schon nicht werden, selbst wenn die richtig scheiße ist, bleibt es halt nur eine Kurzgeschichte, aber sie ist richtig, richtig gut. Und ich habe auch mit dem Autor geschrieben, mit dem Richard Swann und habe mich dafür bedankt, dass er das so fein gemacht hat. Ach, wie cool. Und der war dann auch so, ja, oh, voll lieb und voll schön sowas zu hören und so. Scheint ein richtig, richtig stabiler, netter Typ zu sein. Hab dann auch direkt einen Tortuga Marine auf ihn verlinkt. Das fand er auch gut. Hat er auch in seiner Story gerepostet. Ich hoffe, Nottingham hat's gesehen.
Oh ja, den armen Mann in die Scheiße geritten. Direkt gekündigt.
Ja. Nee, aber die Geschichte war echt richtig gut und richtig traurig auch. Ne? Also die Lamentas sind wirklich so, wenn ich immer aus Spaß gesagt habe, hier in der Verfilmung, die müssten mit My Chemical Romance, mit Tränen in den Augen und verschmiertem Make-up in die Schlacht rennen und das eigentlich ganz schlimm finden. Das ist da halt einfach genau so. Ne? Er hat halt eine tätowierte Träne unterm Auge und weint eigentlich die ganze Zeit und ist super melancholisch und sieht da seine ganzen toten Kameraden und ja, es ist einfach richtig, richtig gut. Also wenn ihr wirklich auch nur eine davon lesen wollt, lest Tears of Raffaella, weil die ist einfach wahnsinnig gut. Die ist einfach, du hast halt einfach mal, was bei Astartes-Geschichten meistens fehlt, sind einfach Emotionen, menschliche Emotionen. Das ist ja das, was die meisten Astartes-Charaktere auch so wahnsinnig hohl erscheinen lässt, weil das einfach komplett fehlt. Und das auf 400 Seiten gestretched ist dann oft recht mühsam. Aber bei den Lamentas ist es halt einfach ja deren Gendefekt, dass sie so menschlich sind. Und das kommt da einfach so gut rüber, ne? Wie einfach dieser Space Marine das eigentlich einfach alles voll schrecklich findet und das überhaupt nicht erträgt, da seine ganzen verstümmelten Kameraden zu sehen. Und dann rettet er tatsächlich noch einen, der eigentlich auch schon im Sterben ist, der aber durch seine Stims und so dann noch weitermacht und mit dem kämpft er sich dann da tatsächlich durch und der ist dann nachher auch das Zünglein an der Waage, was sozusagen ihm diese Synapsenkreatur auf dem Präsentierteller liefert. Und ja, es ist alles ganz schlimm und ganz viel so, denn dann liegen sie da nachher und der andere stirbt dann in seinen Armen und ja, es ist einfach eine richtig, richtig gute Geschichte und kann ich nur empfehlen, euch das reinzuziehen. Tatsächlich. Richtig, richtig stark.
Ja, jetzt schade, jetzt muss ich wohl auch dann mal.
Ja, lesen, also wie gesagt, wir können ja gerne mal vielleicht so eine Lesestunde veranstalten auf dem Discord. Dann lese ich einfach mal schön Kurzgeschichten vor.
Ja, finde ich geil, bin ich dabei.
Ist das legal eigentlich, wenn man sowas macht? Weil ihr habt das ja nicht gekauft.
Weiß ich nicht, wenn man da kein Geld für vernimmt, glaube ich, ist das. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Wie Napster damals, muss auch legal gewesen sein, war ja gerade.
Ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Bei Videokassetten steht ja immer so, oder stand ja früher immer so, von wegen darf nicht öffentlich ausgestrahlt werden. Auch nicht auf Bohrinseln.
Ja, sehr, sehr gut. Hm. Ja, das soll es gewesen sein mit unserer KW18. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid jetzt motiviert, diese Kurzgeschichten auch aus euch zu holen, weil ich kann das nur empfehlen. Ich habe mir das ganze Paket geholt. Ich weiß gar nicht, ob es das noch als Paket gibt, aber holt sie euch gerne einzeln, je nachdem, welcher Orden euch interessiert. Es ist jetzt nicht so, dass die Geschichte auf Platz 7 komplette Scheiße war, aber ja, sie war halt von den 7 Geschichten die schwächste, aber an sich waren das alles für 40k-Verhältnisse sehr gute Geschichten, ja. Habe ich schon sehr viel schönere Sachen gelesen. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns und wir gehen jetzt nochmal auf den Magabotato-Discord und machen da alles
unsicher. Genau. Gucken, was wir da noch kaputt machen können.
Ehrlich. Hau rein. Ciao.
Tschüss, schönen Abend oder schönen Tag.
Wie klein ist dein Tau? Vermutlich nur wenig Zentimeter. Wie groß ist dein Tau? Wie groß ist dein Tau? Natürlich nur wenig.